Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Heute widmen wir uns einem Thema, das in den letzten Monaten schon stärker in den Fokus gerückt ist, die Entgelttransparenzrichtlinie. Wir haben dazu heute zwei hochkarätige Gästinnen aus der Praxis, Eva Zehetner und Viktoria Schmutzer-Sommerer von der A1 Telekom, die hier schon ganz praktische Eindrücke zum Thema Fair Pay und vor allem eben jetzt auch Equal Pay mitbringen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid und mit uns diese Einblicke teilt und freuen uns schon auf ein interessantes Gespräch.
Dankeschön, wir freuen uns auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Die EU hat 2023 eben die Entgelttransparenzrichtlinie verabschiedet und sie muss bis Juni 2026 von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das klingt irgendwie noch weit weg, es ist noch ein Jahr. Und als ich mich Ende letzten Jahres das erste Mal wirklich verstärkt mit der Richtlinie befasst habe, da habe ich einen Vortrag für eine Tagung vorbereitet, da ist mir eigentlich das erste Mal klar geworden, huch, da kommt was auf uns zu, also auf die Unternehmen vor allem und auf die Mitarbeiter und Belegschaftsorgane in Österreich und in der EU. Mittlerweile ist ja jetzt schon wieder ein halbes Jahr weiter und irgendwie war das noch ein bisschen Dornröschenschlaf, auch in der Politik, aber jetzt langsam merke ich, es ist noch ein Jahr bis zum Ende der Umsetzungsfrist und es kommt in der Breite an, dass da auf jeden Fall was auf uns zukommt, nicht zuletzt auch wegen der vielen Beratungsunternehmen, die jetzt schon langsam mit Infoveranstaltungen, Newslettern und Podcasts den Markt schwärmen. Ich nehme uns da ja gar nicht aus.
Absolut, es kommt tatsächlich einiges und es lohnt sich frühzeitig einen Blick drauf zu werfen. Das Ziel der Richtlinie ist ganz klar mehr Transparenz und gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, unabhängig vom Geschlecht. Man muss sich dabei vor Augen führen, der Grundsatz gleiches Entgelt für gleiche Arbeit ist bereits seit 1957 im Vertrag von Rom verankert und trat mit 1. Jänner 1958 in Kraft, also mit dem Ursprung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Auch in Österreich gilt dieser Grundsatz seit dem EU-Beitritt und mit dem Gleichbehandlungsgesetz 2005 gibt es klare gesetzliche Diskriminierungsverbote, die auch eine gerichtliche Geltendmachung von Entgeltdifferenzen ermöglichen. Wenn man sich aber den aktuellen Gender Pay Gap ansieht, unabhängig davon, dass es verschiedene Berechnungsarten gibt, wird schnell klar, die bestehende Rechtslage reicht dafür nicht aus. Laut Eurostat lag der unbereinigte Gender Pay Gap in Österreich im Jahr 2023 bei 18,3%, also deutlich über dem EU-Durchschnitt von 12%. Der bereinigte Gender Pay Gap, also jener nach Herausrechnung objektiver Faktoren wie Branche, Berufserfahrung oder Arbeitszeit, beträgt laut Statistik Austria noch rund 12,3%. Zwar ist das ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2013, damals lag der unbereinigte Gap noch bei 22,3%, aber Österreich zählt damit nach wie vor zu den Ländern mit der größten Lohnlücke in der EU. Der Equal Pay Day 2025 fiel in Österreich bereits auf den 13. Februar. Frauen haben also rechnerisch 43 Tage gratis gearbeitet. Dazu kommt, über 50% der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit. Bei Müttern mit Kindern unter 15 Jahren liegt der Anteil sogar bei 74%. Und langfristig zeigt sich die Schieflage auch in der Pension. Rund 17% der Frauenpensionen liegen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Mit diesen Zahlen wird ganz klar, trotz leichter Verbesserungen zählt Österreich weiterhin zu den EU-Ländern mit dem größten Gender Pay Gap. Und die aktuelle Rechtslage greift bei weitem nicht ausreichend. Genau hier setzt die neue Richtlinie an. Doch was ändert sich konkret, vor allem für ArbeitgeberInnen?
Naja, einiges. Ne? Man könnte flapsig sagen, der EU-Gesetzgeber ist ein bisschen grantig, weil es gibt noch einen anderen Grundsatz im Unionsrecht, nämlich den, dass Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass dem Unionsrecht zur wirklichen Geltung verholfen wird. Und beim Gender Pay Gap sieht man das jetzt, du hast das gerade schön gezeigt, in über 70 Jahren sind wir nicht bei Equal Pay angelangt. Ja? Also wir haben immer noch einen großen Gender Pay Gap. Deswegen haut die EU jetzt alles raus, was sie hat. Mehr Transparenz, stärkere Durchsetzungsmöglichkeiten bei der Rechtsdurchsetzung und vor allem eben diese Berichtspflichten. Weil als Ursache für die mangelnde Durchsetzung der diskriminierungsfreien Entgeltbemessung wurden genau diese Faktoren als ausschlaggebend erachtet. Die Transparenz, dass Leute eben gar nicht wissen, dass sie vielleicht weniger verdienen für denselben Job. als ein männlicher Arbeitnehmer. Und für ArbeitgeberInnen heißt das jetzt schon ganz schön viele neue Pflichten, und zwar gleich schon im Bewerbungsprozess, im laufenden Arbeitsverhältnis und dann eben mit diesen neuen Berichterstattungspflichten. Und vielleicht auch vorweg, diese Berichtspflichten, die gelten erst ab 100 Mitarbeitern, aber alles andere betrifft auch kleine Arbeitgeber, unabhängig von der Unternehmensgröße, auch ganz kleine und eben KMUs. Zentral dabei ist, dass Entgeltstrukturen künftig so beschaffen sein müssen, dass, Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie sagt das, anhand objektiver, geschlechtsneutraler und mit den Arbeitnehmern und Vertretern vereinbarter Kriterien, sofern es solche Vertreter gibt, beurteilt werden kann, ob sich die Arbeitnehmer im Hinblick auf den Wert der Arbeit in einer vergleichbaren Situation befinden.
Ja, das heißt, ArbeitgeberInnen müssen also zunächst klären, wer macht gleiche oder gleichwertige Arbeit. Dazu braucht es nachvollziehbare, diskriminierungsfreie Kriterien. Die Richtlinie gibt auch Hinweise, welche Kriterien dabei heranzuziehen sind, etwa Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung, Arbeitsbedingungen und auch soziale Kompetenzen, die nicht strukturell unterbewertet werden dürfen.
Ja, das ist ganz interessant. Man sieht hier offensichtlich ein Thema, dass Social Skills eher Frauen zugeschrieben werden. Ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Und eine Gefahr besteht, dass in der Entgeltfindung eben diese Social Skills strukturell untergehen gegenüber den härteren Kriterien. Die Richtlinie fordert jetzt also, dass sich Unternehmen erstmals wirklich Gedanken darüber machen, welche Jobs und Verwendungen gleich bzw. gleichwertig sind und dabei sehr grundsätzlich und umfassend ihre eigenen Jobbilder analysieren müssen. Wir werden dazu sicher gleich noch mit unseren beiden Gästen in der Tiefe sprechen. Das wird sicher sehr spannend.
Ja, in Österreich fällt die Umsetzung der Richtlinie in den Zuständigkeitsbereich des Arbeitsministeriums, aber in der österreichischen Realverfassung wird hier schon seit längerem in einer Sozialpartnerarbeitsgruppe an einem Entwurf gearbeitet. Über dieses Verfahren könnten wir eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, warum hier zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft einbezogen wird, aber nicht die Regierungspartei NEOS, das kann man nur schwer erklären.
Ja, ein spannendes Setting. Und wie man aus den Verhandlerkreisen hört, hat sich da auch ein bisschen ein Stellungskrieg zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer im Wesentlichen entsponnen. Und zwar an einem Thema, das viel mit unserer Vorstellungswelt von Sozialpartnerschaft zu tun hat. Die Entgelttransparenzrichtlinie spricht ja davon, dass bei der Festlegung der Kriterien zur Vergleichbarkeit Arbeitnehmervertreter mit einbezogen werden sollen, soweit solche eben existieren. Die Wirtschaftskammer hat hier bislang offenbar die Auffassung vertreten, oder nennen wir es vielleicht eher die Hoffnung, dass es sich hierbei auch zum Beispiel überbetriebliche Arbeitnehmervertreter handeln könnte, nämlich die Gewerkschaften, die normalerweise ja die Kollektivverträge verhandeln. Der Vorschlag ging also hier in die Richtung, dass man in einer Art Generalkollektivvertrag, also einem Kollektivvertrag, der überbetrieblich für alle Branchen abgeschlossen wird, sich auf gewisse Kriterien zur Bewertung einigt und das Thema dann damit erledigt sei. Man muss leider sagen, das ist sowas wie eine Art unvertretbare Rechtsansicht, weil bei der Entgeltfestsetzung nach der Entgelttransparenzrichtlinie ist ja vor allem der überkollektivvertragliche Bereich angesprochen, das heißt das betriebliche Entgeltniveau. Abgesehen davon, dass hier eben die Kollektivvertragspartner, glaube ich, gar nicht regelungsbefugt sind, ist es ja außerdem undenkbar, hier Kriterien zu schaffen, die für alle Jobverwendungen in allen Branchen, die es in Österreich gibt, Geltung haben können. Das heißt, es wird auf der Ebene, auf der betrieblichen Ebene, also auf der Ebene, wo das Entgelt festgesetzt wird, das kann in Konzernen auch vielleicht eine konzernweite Regelung sein, mit den Arbeitnehmervertretern, also den Belegschaftsvertretern, hier Einigkeit zu treffen sein. Wie das dann genau umgesetzt wird, das bleibt dem österreichischen Gesetzgeber überlassen. Es gibt ja eben noch keinen Entwurf zur Umsetzung des Gesetzes, auch wenn daran gearbeitet wird. Das Wort Vereinbarung in der Richtlinie würde nach unserer bisherigen Struktur im Arbeitsverfassungsgesetz wahrscheinlich am ehesten eine Betriebsvereinbarung ansprechen. Das wäre dann ein neuer Betriebsvereinbarungstatbestand wahrscheinlich im AVG. Ich hoffe allerdings, oder ich glaube wir alle, dass der Gesetzgeber hier wirklich gut überlegt, wie er das umsetzen möchte, vielleicht auch mal etwas kreativ wird. Denn wir wissen alle, wie schwierig und langwierig oft Betriebsvereinbarungsverhandlungen sein können. Und das würde ja dann eigentlich der Wirksamkeit der Richtlinie sehr zuwiderlaufen, wenn man hier eben jahrelange Schlichtungsverfahren hätte, um die betriebliche Festlegung der vergleichbaren Gruppen zu schaffen.
Ja, haben ArbeitgeberInnen diese Kriterien einmal definiert, gemeinsam mit dem Betriebsrat, falls es keinen gibt, eben alleine, folgen daraus konkrete Transparenzpflichten. Und die beginnen schon im Bewerbungsverfahren.
Ja, also das ist ja an sich nicht ganz neu in Österreich. Auch jetzt muss ich ja schon nach § 9 Gleichbehandlungsgesetz das für den Arbeitsplatz geltende kollektivvertragliche Mindestentgelt und eine Bereitschaft zur Überzahlung angeben. Die Richtlinie geht jetzt hier aber weiter. Das heißt, auch hier wird es Änderungen geben. BewerberInnen müssen künftig über das Einstiegsentgelt und dessen Spanne oder Bandbreite und gegebenenfalls auch die einschlägigen Bestimmungen des Kollektivvertrags informiert werden, die auf den Arbeitsplatz anwendbar sind. Das heißt, bislang habe ich gesagt, das ist das Mindestentgelt, aber wir zahlen gerne mehr. Jetzt muss ich wirklich angeben, in welche quasi betriebliche Jobverwendungsgruppe ich fallen würde und was da eben die Bandbreite für mein Gehalt ist. Also schon im Bewerbungsprozess muss Transparenz geschaffen werden. Die meisten Unternehmen haben ja ein internes Grading-System, also eine Art feingetuntes Verwendungsgruppenschema für den überkollektivvertraglichen Bereich. Und das wird jetzt eben nach der Entgelttransparenzrichtlinie zum Teil auch offen zu legen sein für die konkrete Verwendung, für die man sich bewirbt. Außerdem dürfen ArbeitgeberInnen und BewerberInnen nicht mehr, explizit nicht mehr nach dem früheren Gehalt fragen. Ich weiß gar nicht, ob das bislang so üblich war. Ich frage mal spontan.
Durchaus. Also normalerweise fragt man nach Gehaltsvorstellungen und dann kommt meistens als Antwort, derzeit bin ich bei und ich hätte gerne etwas mehr.
Gut, na, das wird spannend, ob man dann immer noch sagen kann, Gehaltsvorstellungen, weil das ist ja keine explizite Frage nach dem bisherigen. Wenn jemand das freiwillig offenlegt, ist das ja nach wie vor nicht verboten.
Ja, und auch während des aufrechten Arbeitsverhältnisses gibt es neue Anforderungen. ArbeitgeberInnen haben in leicht zugänglicher Weise Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, nach welchen objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien Entgelt und Entgeltentwicklung erfolgen. Dafür bietet sich etwa das Intranet an. Zusätzlich können ArbeitnehmerInnen schriftliche Auskünfte verlangen über ihr eigenes Entgelt und über das durchschnittliche Entgelt ihrer Vergleichsgruppe, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht.
Neben diesen Auskunftspflichten, an die man übrigens auch einmal im Jahr aktiv die ArbeitnehmerInnen erinnern muss, dass sie sie haben, dürfen ArbeitgeberInnen ihre ArbeitnehmerInnen künftig auch nicht mehr daran hindern, über ihr Gehalt mit Dritten zu sprechen. Also solche Non-Disclosure Agreements, also vertragliche Verbote, sein Gehalt gegenüber anderen Mitarbeitern beispielsweise offenzulegen, sind dann nach der Richtlinie auch unzulässig.
Ja, und ab einer Unternehmensgröße von 100 MitarbeiterInnen kommen dann auch noch Berichtspflichten dazu. Und die haben es in sich. Katharina, magst du uns erzählen, was es mit den Berichtspflichten auf sich hat?
Ja, also das wäre wahrscheinlich auch eine eigene Folge, aber mal ganz grob. Und dann bin ich auch eben schon auf den Praxisinput dazu gespannt. Es sind nochmal neue Berichte, die abweichen von dem, was im Rahmen schon bisheriger ESG-Berichterstattung berichtet werden musste. Also die Angaben über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle waren ja bislang sehr allgemein zu machen im Rahmen der CSRD-Berichterstattung. Jetzt muss ich wirklich einen eigenen Bericht machen, der eben das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Bruttojahres- und Bruttostundenentgelt der Frauen zu jenem der Männer offenlegt und sowohl für Grundlohn bzw. Grundgehalt als auch gesondert für ergänzende und variable Vergütungsbestandteile, also etwa Boni, Zulagen, allenfalls auch Überstundenentgelte, was auch eine interessante Kategorie dann noch ist im Entgelt. Zusätzlich ist das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle, also das Verhältnis des medianen Bruttojahres- und Stundenentgelts für Männer und Frauen anzugeben, auch hier wieder gesondert nach Grundgehalt und ergänzenden und variablen Vergütungsbestandteilen. Und der Bericht muss dann auch allgemein aufzeichnen, welcher Anteil der weiblichen und männlichen Beschäftigten ergänzende oder variable Entgeltbestandteile überhaupt erhält.
Ja, und schließlich sind die Arbeitnehmer im Unternehmen nach ihrer jeweiligen Entgelthöhe in aufsteigender Folge in vier gleich großen Gruppen einzuteilen, das sogenannte Entgeltquartil. Im Entgeltbericht ist dann der Anteil der Männer und der Frauen in jedem Entgeltquartil anzugeben. Und zuletzt ist über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei Gruppen von ArbeitnehmerInnen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, wiederum aufgeschlüsselt nach dem normalen Grundlohn oder Gehalt sowie nach ergänzenden oder variablen Bestandteilen zu berichten.
Ja, also das wird jedenfalls sehr, sehr viel Arbeit, denke ich. Interessant ist ja, dass der Bericht vom Arbeitgeber aufzustellen ist und in dem Fall ohne die Einbindung der ArbeitnehmervertreterInnen, zumindest nach der Richtlinie ist das so. Und wenn dann ein Entgeltgefälle von mindestens 5% in einer der Gruppen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit festgestellt wird, eben herauskommt am Ende dieses Berichts, dann muss der Arbeitgeber gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine sogenannte gemeinsame Entgeltbewertung vornehmen. Da ist dann das Ziel die Feststellung und Korrektur ungerechtfertigter Entgeltunterschiede. Das wäre dann für alle Gruppen. Also wenn die 5%-Differenz nur in einer Gruppe auftritt, muss ich alle Gruppen bewerten. Ein Prozess, den wahrscheinlich Unternehmen eher versuchen werden zu vermeiden, würde ich mal unterstellen. Die gemeinsame Entgeltbewertung kann also dadurch vermieden werden, dass eben entweder gar keine 5% Unterschied auftauchen oder dass dieser Unterschied binnen 6 Monaten nach der Berichterstattung bereinigt wird, wobei bereinigen wohl heißen wird, dass man aufzahlt bei bestimmten Gehältern, die eben quasi diese 5%-Schwelle triggern, weil jemandem was wegnehmen wird man arbeitsvertraglich selten können. Oder, was der praktisch wahrscheinlichere Fall ist, diesen Unterschied sachlich rechtfertigt und eben diese sachlichen Rechtfertigungen dann wohl auch den Arbeitnehmervertretern mitteilen muss. Ganz spannend wird es nämlich genau, wie der Gesetzgeber hier den Rechtsschutz regeln wird, weil was wird passieren, wenn der Betriebsrat findet, dass dieser Bericht falsch ist oder dass er eben, dass die Gruppen hier, also dass die sachlichen Rechtfertigungen vielleicht nicht ausreichen, um die 5% Differenz zu rechtfertigen. Da wird wirklich spannend für die Praxis, glaube ich, wie die Rechtsschutzelemente aussehen, ob man sich dann wirklich beim Arbeits- und Sozialgericht wiederfinden muss und da langwierige Verfahren drüber oder ob es da pragmatischere Zugänge gibt, wie irgendwelche Schlichtungsverfahren oder eben ja, kurzfristige Einigungsmöglichkeiten.
Ja, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass hier effiziente und klare Verfahrensregeln aufgesetzt werden. Was Unternehmen und Arbeitnehmerinnen wirklich nicht brauchen können, ist eine neue betriebliche Frontlinie, wo man sich dann in einer Art Stellungskrieg jahrelang damit beschäftigt muss oder noch schlimmer die Gerichte damit bemühen muss. Da kann man wirklich nur hoffen, dass der Gesetzgeber darüber nachdenkt. Der Richtlinie ist ja wirksame Rechtsdurchsetzung eigentlich das größte Anliegen. Neben einem wirksamen oder abschreckenden Schadenersatz sollen noch weitere wirksame Sanktionen für ArbeitgeberInnen vorgesehen werden. Wie das vom österreichischen Gesetzgeber ausgestaltet wird, bleibt abzuwarten.
Ja, sobald es da einen Entwurf gibt, machen wir vielleicht eine eigene Folge dazu, weil das interessiert mich auch brennend. Jedenfalls wird auch bei der Rechtsdurchsetzung, wenn eben individuell eingeklagt werden soll, eine Entgeltdifferenz nachgeschärft. Also wenn beispielsweise der Arbeitgeber seine Transparenzpflichten verletzt, also nicht Auskunft erteilt, die Berichte nicht macht, dann kommt es zu einer Beweislastumkehr vor Gericht. Dann muss also der Arbeitgeber beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt. Und die Gerichte sollen auch die Befugnis bekommen, das also Arbeitgebern dann aufzutragen, vertrauliche Unterlagen oder Unterlagen, die eben der Arbeitgeber nicht freiwillig vorlegen will, als Beweise offenlegen zu müssen. Also so eine Art Discovery, was wir ja im österreichischen Zivilprozessrecht, also im Arbeitsrecht zumindest, bislang nicht kennen. Die Entgelttransparenzrichtlinie greift also auch in verfahrensrechtliche Grundsätze ein und ist damit insgesamt wirklich äußerst umfassend und deswegen ist umso spannender, wie der österreichische Gesetzgeber es jetzt umsetzen wird. Wir wollen auf jeden Fall hier schon Impulse liefern und vielleicht dem Gesetzgeber auch noch ein paar gute Ideen mit auf den Weg geben. Und deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders auf das Gespräch mit unseren heutigen Gästen Eva Ziertner und Viktoria Schmutzer-Sommerer. Eva Ziertner ist Director Group HR bei der A1 Telekom Austria Group. Sie bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen HR- und Finanzfunktionen mit und war vorher auch bei HP und jetzt schon seit über einem Jahrzehnt bei der A1. Dort hat sie unter anderem eine konzernweite Jobarchitektur, ein neues Gleitzeitmodell und ein gruppenweites Performance-Management eingeführt. Gratulation. Viktoria Schmutzer-Sommerer ist der HR-ESG-Lead bei der A1 Telekom Austria. Sie verfügt über umfassende Erfahrung aus verschiedenen Rollen im Unternehmen, war schon im Employer Branding, im Learning und Development und im Business Marketing tätig und hat schon bei der Mobilcom, glaube ich, begonnen und ist jetzt schon in vielen leitenden Funktionen bei der A1 tätig gewesen. Fair Pay und Equal Pay sind also Themen, mit denen sich beide seit geraumer Zeit intensiv beschäftigen und deswegen freuen wir uns einfach aufs Gespräch. Liebe Eva, liebe Viktoria, schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja sowas wie Expertinnen im Bereich Fair Pay und habt euch auch schon ganz intensiv mit der Umsetzung jetzt der Entgelttransparenzbestimmungen auseinandergesetzt. Was ist da der Unterschied? Was ist Fair Pay und warum ist das bei euch bei der A1 Telekom so wichtig?
Naja, unter Fair Pay würde ich eine breitere Thematik verstehen als das, was jetzt die Entgelttransparenzrichtlinie von uns möchte. Die ist ja sehr spezifisch, habt ihr ja auch gerade ausgeführt. Bei Fair Pay geht es eigentlich darum, im Wesentlichen, also der Grundgedanke ist nicht natürlich dasselbe, das gleiche Gehalt für den gleichen Job zu bezahlen. Der Unterschied ist halt, dass in der Entgelttransparenzrichtlinie das sehr, sehr spezifisch geregelt ist und dann im Gesetz wahrscheinlich noch spezifischer geregelt wird, werden wir sehen. Und dass man unter Fair Pay an sich ganz andere Dinge auch noch mit rein interpretieren kann.
Mhm. Und wie ist das mit dem Gender Pay Gap? Wie ist das bei euch zu einem Thema geworden? Habt ihr euch schon irgendwie auf die Richtlinie eingestellt seit 2023 oder was ist eure...
Naja, wir haben wie viele andere Unternehmen wahrscheinlich auch uns schon länger damit beschäftigt. Eigentlich beginnen schon mit dem Einkommensbericht, den wir ja seit 2012 schon legen müssen, der aber in meiner Wahrnehmung nicht wahnsinnig viel am Thema verändert hat. Wir haben dann, ich glaube 2022 so haben wir festgestellt, dass sowohl in den Nachfragen von Ratingagenturen als auch in Nachfragen durchaus auch von Bewerbern, Bewerberinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Thema einfach zum Thema wurde und immer mehr Interesse daran merkbar war. Und außerdem gab es auch eine unterschiedliche oder eine neue Verzielung in unseren Vorstandsvergütungen. Mhm. Also auch da ist das Ziel unter dem ESG-Titel hineingewandert als Gender Pay Gap Reduktion. Und auch mit einem neuen Begriff, den wir erfunden haben, den Equal Pay Gap, oder zumindest für interne Unternehmenszwecke erfunden haben. Und damit haben wir eigentlich damit begonnen, uns wirklich mit den Details auseinanderzusetzen und unternehmensintern damit zu arbeiten.
Das finde ich sehr interessant mit der Vorstandsvergütung und der Zielsetzung. Also würdet ihr sagen, das macht wirklich einen Unterschied? Also wenn der Vorstand das in seinen Zielen bekommt vom Aufsichtsrat, dann wird wirklich quasi Tempo gemacht? Oder also kann man das so sagen?
Ja, kann man absolut so sagen. Also what gets measured, gets done. Das haben schon andere Leute gesagt. Und damit ist einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema und ein ganz anderer Druck dahinter, auch etwas zu tun und sich das wirklich regelmäßig anzuschauen und nicht zu vergessen, wenn es in der Vorstandsvergütung ist, dann wird es auch auditiert. Also das heißt, man kann nicht irgendwelche Ziele oder irgendwelche Ergebnisse vorlegen, sondern die müssen dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Das ist nicht immer nur ein Vorteil, aber es zwingt halt, oder es macht es nicht einfacher, sagen wir so, aber es zwingt dazu, sich wirklich sauber mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Also das wäre vielleicht Best Practice auch für andere Unternehmen, die ja hier gerne zuhören. Die Kollektivvertragsabdeckung. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Wirtschaftskammer hat da einen aus ihrer Sicht ganz pragmatischen Zugang zu diesen quasi Jobgruppen und sagt, wir haben ja Kollektivverträge in Österreich, flächendeckend 98% Kollektivvertragsabdeckung. Da gibt es doch Verwendungsgruppen, das müsste doch eigentlich reichen, um hier die gleiche und gleichwertige Arbeit zu bewerten. Jetzt mal ganz unabhängig von der Entgelttransparenzrichtlinie, wie wichtig haltet ihr eine betriebliche Jobarchitektur quasi zusätzlich zum Kollektivvertrag?
Na, ich glaube, es gibt wenige große Unternehmen, die nur mit den Kollektivverträgen arbeiten, um ihre Jobs zu klassifizieren, zu unterscheiden. Und das kommt einfach daher, dass die meisten KVs sehr breite und unspezifische Verwendungsgruppen haben. Also da wird nicht unterschieden, ob jemand in der Buchhaltung arbeitet oder in der IT arbeitet. Das ist aber für die Beurteilung eben, was für ein Job ist das eigentlich und welche Kriterien lege ich da an, beziehungsweise auch was knüpfe ich daran, doch wesentlich. Also zum Beispiel braucht man eine Jobarchitektur ja auch, um festzulegen, ob jemand einen variablen Gehaltsbestandteil zum Beispiel bekommen soll, ob da ein Auto vorgesehen ist, ob vielleicht auch Nachtdienste oder solche Themen vorgesehen sind oder hier in Frage kommen. Das alles kann ich rein mit der Verwendungsgruppe im KV normalerweise, in den meisten KVs meiner Meinung nach nicht abdecken. Dazu kommt auch, dass KVs ja etwas sehr Österreichisches sind und in einem internationalen Unternehmen kommt man damit nicht weiter.
Ja.
Wenn wir, so wie wir auch gruppenweit, eine einheitliche Jobarchitektur brauchen, dann kann ich da nicht den österreichischen KV dafür verwenden.
Ja, das heißt, ihr habt auch konzernweite einfach irgendwie Vergleichbarkeit und Leute sind eben ja heutzutage auch viel mehr connected oder auch mobiler und dadurch wissen sie ja auch ungefähr, was ihr gegenüber in einem anderen Land verdient. Ne? Vielleicht, das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Also ist diese ganze Jobarchitektur auch jetzt von, also es ist klar, dass es operativ wichtig ist, dass man auch den Führungskräften irgendwie eine Bandbreite in die Hand gibt und sagt, das kannst du jemandem an Gehaltserhöhung geben oder das ist quasi das Gehalt, das wir für einen neuen Job anbieten können. Aber ist es auch umgekehrt aus Sicht jetzt der Mitarbeitenden wichtig, quasi da transparent zu sein im Hinblick auf diese Jobarchitektur, weil ich glaube, das kenne ich sogar aus kleinen Unternehmen, jeder weiß immer, was jeder andere verdient, oder?
Ja, genau. Also in Österreich gibt es irgendwie so, man redet nicht drüber, trotzdem wissen es alle. Das dürfte so das Grundprinzip sein. Nein, eine Jobarchitektur halte ich schon für wirklich wichtig und auch eben der Transparenz förderlich, wobei, da muss man dazu sagen, nicht in allen Unternehmen und auch in unserem nicht, ist es immer so transparent, wie es sein könnte oder wird es auch so wahrgenommen. Ja? Viele Mitarbeiter schauen sich das dann vielleicht doch nicht so genau an, wie sie könnten, auch wenn die Information vielleicht sogar im Internet zur Verfügung steht. Also das heißt, auch da wird, glaube ich, mit der Entgelttransparenzrichtlinie einiges auf uns zukommen.
Ja, vielleicht kommen wir jetzt eh mal zur wirklichen Entgelttransparenzrichtlinie. Wie bereitet ihr euch jetzt auf das vor, vielleicht mal so zum Einstieg ganz generell? Also wo habt ihr da angesetzt?
Also im Endeffekt nutzen wir die Struktur von der gerade angesprochenen Jobarchitektur für die Bildung der Vergleichsgruppen, die wir ja laut der Richtlinie bilden müssen. Das machen wir ja auch schon in der internen Berechnung vom Equal Pay Gap, der ja auch in die Vorstandsvergütung einfließt. Da schauen wir uns an, die Gehälter von Männern und Frauen, die gleiche oder gleichwertige Jobs haben. Eine ähnliche Logik wird jetzt dann auch angewandt werden für das Fair Pay-Projekt, also für die Bildung der Vergleichsgruppen, wo wir einfach zum Beispiel Kompetenzen und Verantwortungen aus unserer Jobarchitektur herausnehmen und gemeinsam mit den sonstigen Kriterien, die von der Richtlinie noch vorgegeben werden, diese Vergleichsgruppen bilden werden und uns dann in einer Art Heatmap einmal anschauen werden, wo wir denn liegen. Und wo liegen wir denn da rund um diese vorgegebenen 5%? Und das wäre jetzt auch die Empfehlung, dass ich sage, wenn man jetzt das bereits macht und einmal sich darauf vorbereitet, ist man dann, wenn das Gesetz umgesetzt wird, natürlich schon viel besser am Start.
Ja, also das heißt, das Jobgrading eigentlich, das Interne, die Jobarchitektur ist in Wahrheit die notwendige Voraussetzung, dass ich mich dann auch mit den Kriterien der Richtlinie ordentlich auseinandersetzen kann. Also wenn ich das nicht habe, dann sollte ich spätestens jetzt mal anfangen, zumindest das zu tun, bevor das Gesetz kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Also für mich ist es definitiv eine gute Basis, ein guter Ausgangspunkt, um einmal genau die Vergleichsgruppen zu bilden. Und ab dann muss man eh schauen, wie man weiter tut.
Ja. Ja, es sind ja eine Reihe der Kriterien, die in der Richtlinie vorgesehen sind, sind in einer, ich sage mal, normalen Jobarchitektur schon abgebildet. Mhm. Nicht alle. Also zum Beispiel die Arbeitsbelastung ist etwas, womit wir uns jetzt gerade beschäftigen. Die ist normalerweise nicht eindeutig oder nicht separat ausgewiesen. Mhm. Das heißt, das muss man sich dann überlegen, wie kann man das ergänzen. Aber die meisten Logiken unterscheiden sehr wohl nach Verantwortung, nach ja, erforderlicher Ausbildung und so weiter. Also das heißt, deshalb ist sicher mehr als die Hälfte von den Kriterien, wahrscheinlich ungefähr 3/4, würde ich meinen, ist mit einer Jobarchitektur schon einmal erledigt. Deshalb würde ich auf jeden Fall darauf aufbauen. Und normalerweise ist es auch etwas, was betriebsintern schon bekannt ist, vielleicht nicht jedem Einzelnen, aber man hat damit gelernt zu arbeiten und es ist besser, damit anzufangen, als mit etwas komplett Neuem.
Ja, genau. Also ich meine, was ihr anspricht, es gibt ja da relativ prominente quasi Anbieter am Markt, die, glaube ich, den großen Unternehmen allen ein Begriff sind, Haus Watson oder Korn Ferry Hay Gradings, und die sind ja meistens eben eine Kombination, ne, aus quasi, glaube ich, dem Erfahrungs- und Kenntnisschatz, den jemand mitbringt, und der konkreten Jobverantwortung und und Aufgabe. Ja. Und da kommen jetzt eben diese neuen Kriterien der Belastung. Vielleicht reden wir kurz über die Belastung, weil das ist ja wirklich ganz spannend. Wie geht's hier das an? Was ist ein Belastungskriterium, wie viel Überstunden jemand machen muss, wie viel schnell erreichbar man sein muss oder wie viele Leute man führt, oder was seht ihr unter Belastung in dem Zusammenhang?
Naja, ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Thema, ja. Aber Dinge, die mir da einfallen würden, ist zum Beispiel Schichtdienste, Nachtdienste, dann auch Kundenkontakt, ja, also wie viel Kundenkontakt hat man, also wenn ich jetzt bei uns zum Beispiel an einen Job oder an Callcenter denke.
Wie viel muss man sich beschäftigen?
Ja,
lassen?
Genau, na, durchaus, das ist tatsächlich ein Thema.
Sofort, ja.
Ja, und dann natürlich auch körperliche Belastung. Mhm. Ja, also bin ich im Freien tätig, muss ich Höhen überwinden.
Auf Masten klettern.
Genau. Mhm. Habe ich eine Gefahrenzulage vielleicht sowieso schon, dann wäre das schon ein Kriterium, das man mit einschließen könnte. Solche Dinge.
So ständige Erreichbarkeitsthemen, finde ich, sind da auch irgendwie ein ganz großes. Also es gibt Jobs, da gehe ich heim und dann nicht mehr. Und dann gibt es welche, wo ich irgendwie immer mit, also das wäre für mich so ein klassisches Belastungsthema vielleicht noch.
Ja, schwierig ist sicher, dass Belastung ja auch immer ein subjektives Element mit dabei hat. Ja. Und das wird man wahrscheinlich nicht in einen Kriterienkatalog packen können.
Nein, es müssen natürlich objektivere Kriterien sein. Das ist klar, was dem einen Spaß macht, ist für den anderen schon eine Belastung, das stimmt. Vielleicht auch noch dieses andere Thema mit den Social Skills, das wir vorhin angesprochen haben. Das würde mich auch interessieren, wie ihr das mit reinnehmt. Weil die Richtlinie sagt ja wirklich, ein interessantes Wording in der Richtlinie, da steht, dürfen nicht systemisch unterbewertet werden, Social Skills. Also das klingt schon so ein bisschen biased, als ob Unternehmen das sowieso machen würden. Ja, also als ob es da die Vermutung gibt, dass Social Skills keine Rolle spielen in der Entgeltbewertung. Wie seht ihr das?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vielleicht noch naiv, aber ich würde, also in unserer Jobarchitektur ist das Kriterium Kommunikation zum Beispiel eines, das mit abgebildet ist. Ja? Also wie sehr muss ich mit, oder ist es Teil der Tätigkeit, mit anderen zu kommunizieren, auf welchen Levels und wie komplex und so weiter. Also da denke ich, ist zumindest ein Teil davon abgebildet. Dann haben wir natürlich auch eine unterschiedliche Anforderungen zwischen Führungsverantwortung und Mitarbeitertätigkeiten. Also auch das würde ich sagen, ist ein Teil der Social Skills oder notwendigen Social Skills bereits abgedeckt. Ob das dann reichen wird, weiß ich auch noch nicht, kommt aber jetzt auch sehr stark auf die tatsächliche lokale Umsetzung an.
Ja, kommen wir dazu. Wie geht es euch mit dem Gedanken, dass es noch keinen Gesetzesentwurf gibt? Ist das irgendwie für die Vorbereitung wahrscheinlich nicht so super im Augenblick?
Naja, je mehr die Zeit voranschreitet, desto eher sagen wir, egal schon was, gibt es uns endlich. nein, es ist natürlich, also es wäre natürlich toll, sie so bald wie möglich zu haben. Auf der anderen Seite besser, es kommt was Ordentliches dabei raus und man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, als ist es ein Schnellschuss, den man dann vielleicht eh ein paar Mal reparieren muss.
Ja, ich hoffe, dass diese Wenn-Dann-Verknüpfung auch tatsächlich dann so ist, weil nur weil es lange dauert, muss es in Österreich nicht immer gut werden. Aber das habe nur ich gesagt jetzt. Was wären denn aus eurer Sicht so die Key Points, wenn ich so offen fragen darf? Was wäre denn so das Wichtigste? Was wollt ihr vom Gesetzgeber, vom österreichischen?
Also ich glaube, eine wirkliche Spezifizierung von einzelnen Aspekten, die noch offen sind. Ja? Also so Aspekte wie der Entgeltbegriff ist, glaube ich, schon relativ klar umrissen in der Richtlinie. Aber es ist dann so, wie man so schön sagt, der Hund im Detail. Und das sind dann so Sachen wie, jetzt berichte ich einen unbereinigten Pay Gap. Und dann kann ich mit zusätzlichen geschlechtsneutralen objektivierbaren Kriterien zusätzlich noch erklären. Und dann reduziert sich ja im Optimalfall der Pay-Gap in den einzelnen Vergleichsgruppen. Welchen der beiden Pay-Gaps muss ich denn jetzt berichten? Beide? Weil dann habe ich ja zwei verschiedene und im Endeffekt erhöht das die Komplexität und natürlich den internen Ressourcenaufwand ganz, ganz massiv und vermutlich kennt sich dann auch keiner mehr aus. Und das sind auch so Details wie zum Beispiel in einem unbereinigten Pay Gap darf ich da das Thema Teilzeit auf Vollzeit hochrechnen oder ist das schon eine Bereinigung? Weil wenn ich es nämlich nicht hochrechnen darf und ein Teilzeitgehalt, so wie es ist, mit einem Vollzeitgehalt vergleiche, na dann werden wir also die 5% werden dann überhaupt kein Thema sein.
Ja, klar.
Was logisch ist. Ja. Und das sind oft so, wie ich sage, ja, der Hund liegt im Detail. Und mit so einer Ausdefinition wäre uns Unternehmen auf jeden Fall sehr geholfen.
Ja, in Österreich wird es ja aus meiner Sicht ein ganz spezielles Thema auch geben, nämlich auf dieser Ebene der sachlichen Rechtfertigung von Gehaltsunterschieden. Und das liegt, glaube ich, daran, dass in Österreich sehr oft vorkommt, dass man in Unternehmen, sei es jetzt zum Beispiel durch eine Ausgliederung oder einfach durch Kollektivverträge, sehr unterschiedliche Gehaltsschemata hat für Menschen, die im Wesentlichen denselben Job machen, die aber nach einem gewissen Stichtag dann in ein schlechteres Entgeltschema fallen. Oder in ganz besonderen Fällen, die es aber auch gar nicht so selten gibt, sogenannte weiße Elefanten hat im Unternehmen. Also Menschen, die aufgrund ihres Arbeitsvertrages oder irgendeines besonderen Schutzsystems nicht mehr verschlechternd versetzt werden können, vielleicht sogar auch nicht gekündigt werden können, aber gar nicht mehr einen besonders anspruchsvollen Job machen, aber noch ein besonders anspruchsvolles Gehalt beziehen. Ja. Da ist ja dann auch die Frage, wenn ich ein paar solche weiße Elefanten in der Gruppe habe, dann zieht mir das den Schnitt natürlich ordentlich hoch, obwohl das ja eigentlich durch nichts gerechtfertigt ist, dass die so viel verdienen, aber ich kann ihnen halt einfach arbeitsrechtlich nichts wegnehmen.
Genau. Und jetzt meine ich, die Lösung kann dann nicht sein, dass ich allen anderen in der Vergleichsgruppe mehr zahle, weil das ja dann auch nicht gerechtfertigt ist. Also nicht gerechtfertigt im Sinn von vom Markt her nicht gerechtfertigt und für den Job nicht gerechtfertigt. Das heißt, da hoffen wir sehr auf eine Ausnahmemöglichkeit, dass man solche Ausreißer einfach auch als Erklärung oder dass man die einfach aus der Berechnung rausnehmen kann. Ja. Weil es halt auch einfach nicht die Möglichkeiten gibt, denen was wegzunehmen. Ja, also es wäre nämlich, das mathematisch geht das leicht, aber in der Praxis und arbeitsrechtlich ist das oft gar nicht möglich.
Ich glaube, dass es in Österreich wirklich ein häufiges Phänomen sein wird oder eben auch im Mischbetrieb, wo ich verschiedene Kollektivverträge habe, wo ich dann schon vielleicht mit ganz anderen Grundlöhnen reingehe, also wo ich einfach aufgrund der Kollektivvertragslandschaft oder der sonstigen alten Verträge so unterschiedliche Dienstrechte habe, dass es natürlich zu in Wahrheit sachlich nicht gerechtfertigten Unterschieden kommt. Ja. Die geben sich nur aus Seniorität und Stichtagsprinzip, aber nicht aus inhaltlichen Tätigkeiten.
Ja, genau. Also es gibt ja sehr viele Systeme, zum Beispiel auch das Beamtendienstrecht, aber auch noch viele Kollektivverträge, die einfach dieses Senioritätsprinzip verankert haben. Das heißt, man rückt einfach vor automatisch, man wird höher eingestuft, wenn man mehr Berufsjahre hat. Und das ist zwar vielleicht geschlechtsneutral, aber es bevorzugt doch oft die Männer und vor allem ja auch ältere Personen. Und dadurch ist man von einer ja sachlichen Rechtfertigung, die aus dem Job kommt, wieder relativ weit entfernt. Und dann hat man natürlich ein Problem, wenn man in einer Organisation mehrere solche Systeme hat. Also wie wir zum Beispiel, auch das Beamtendienstrecht und einen Kollektivvertrag nebeneinander. Das sind jetzt zwei Systeme, die grundunterschiedlich sind in dem, wie sie denken und wie sie auch, ja, wie sie einfach aufgebaut sind. Und beide Logiken muss man verstehen und kann sie nicht so einfach in einen Topf werfen. Und jetzt sind wir ein Unternehmen, das zwei solche Systematiken hat und es gibt viele Unternehmen, die haben viel mehr solcher Systematiken, weil sie alte Kollektivverträge haben, die noch nachwirken oder mehrere Kollektivverträge haben oder Arbeiter und Angestellte im gleichen Unternehmen haben.
Also Vertragsschablonen, die es irgendwie seit 50 Jahren gibt.
Ja, genau. Oder mal einen KV-Wechsel hatten oder was auch immer. Also da gibt's ganz viele verschiedene Dinge, die gerade in Unternehmen, die schon länger am Markt sind, durchaus in der Praxis dann schwierig sind. Und ja, wenn man dann das gleiche Muster drüberlegt mit der Entgelttransparenzrichtlinie, werden da durchaus Verwerfungen sichtbar werden, die vielleicht gar keine Geschlechterdiskriminierung sind, sondern einfach nur unterschiedliche Systematiken.
Ja, ich glaube, sichtbar werden, Transparenz, ja, und Bewusstwerdung, ich glaube, das wird aus meiner Wahrnehmung der größte Effekt sein, den die Richtlinie jetzt in der Breite der Unternehmen hat, weil nicht jeder ist schon so weit wie ihr mit Jobarchitektur und Fair Pay, sondern viele Unternehmen, glaube ich, werden einmal, wenn sie jetzt anfangen, eine Jobarchitektur aufzubauen, überhaupt erst einmal bemerken, wo überhaupt ihre Painpoints sind. Und es wird, glaube ich, rechtlich auch nicht so leicht möglich sein zu sagen, nur weil es ein unterschiedliches Dienstrecht gibt, ist das immer eine sachliche Rechtfertigung. Ja, vor allem, wenn ich über kollektivvertraglich oder eben über einem verpflichtenden Schema Sonderverträge oder sowas zahle, da werde ich mich wohl nicht mehr dann aufs Dienstrecht quasi stützen können. Und das wird tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Problem für die Unternehmen werden.
Und wichtig ist dann auch, wie schaut das Verfahren aus? Ja, ja. Weil das ist ja schon etwas, was wir bisher noch nicht haben. Ein Verfahren, wo man dann mit der Arbeitnehmervertretung zusammensitzt und über Gehälter diskutiert. Wie soll das ausschauen? Und vor allem, was passiert, wenn man sich nicht einig wird? Weil das ist durchaus eine Wahrscheinlichkeit, die ich ja mit größer als 50% bewerten würde, dass es in dem einen oder anderen Fall wahrscheinlich aus verständlichen Interessensunterschieden zu keiner Einigung da kommen wird. Dann braucht es irgendeine Art von schnellem Schlichtungsverfahren oder irgendeine Instanz, die das dann entscheidet. Die sollte wahrscheinlich außerhalb des Unternehmens sein. Wo ist die dann? Also dazu bräuchte es noch relativ viel Klarheit. Und eben auch, es sollte eben nicht, so wie du vorher gesagt hast, in einem jahrelangen Rechtsstreit enden, dass dann alle vom ASG die Entgelttransparenzrichtlinie ausstreiten.
Genau, also ich glaube, das wäre sowohl verfahrensökonomisch und generell volkswirtschaftlich gut, wenn das nicht so wäre, aber es wäre, glaube ich, auch unionsrechtlich notwendig, weil ich ja diesen vorhin schon angesprochenen Grundsatz im Unionsrecht habe, den FEUTIL. Also ich muss ja auch schauen, dass ich eine Richtlinie Richtlinie so umsetze, dass dann auch wirklich das, was die Richtlinie will, in der Realität ankommt. Und wenn ich das jetzt einfach dann verlagere in Schlichtungsverfahren oder was auch immer sich der Gesetzgeber vorstellt, dann ist da wirklich keinem geholfen. Ich meine, der Punkt, den du, Viktoria, vorher angesprochen hast, ist ja wahrscheinlich für den Gesetzgeber einer der mühsamsten, nämlich sich auch schon zu überlegen, was auch alles als sachliche Rechtfertigung dann überhaupt zulässig sein soll. Jetzt wird der Gesetzgeber nach meiner Erwartungshaltung sich damit gar nicht irgendwie belasten, das selber zu definieren, sondern wird das natürlich schon wieder den Unternehmen überlassen. Man kann hier aus meiner Sicht natürlich ganz gut auf die Rechtsprechung zu den allgemeinen Diskriminierungstatbeständen zurückgreifen. Also alles, was dort als sachliche Rechtfertigung gilt und dann eben keine Diskriminierung vorliegt, das muss ja wohl auch dann für den Bericht gelten. Aber von der Systematik her ist es tatsächlich interessant. Die Richtlinie stellt sich offensichtlich vor, dass ich mal einen Bericht mache, wo auch durchaus 5% überschritten werden und dann in einem halben Jahr irgendwie mich rechtfertige. Und ich glaube, da setzt dann das Verfahren an. Also es wäre ja eigentlich schöner, wenn ich sage, ich kann schon diesen Rechtfertigungsmechanismus mir vorher auch vielleicht mit den Belegschaftsvertretern ausmachen, ja, dass ich sage, okay, seht ihr das auch? Und wenn sich alle einig sind, auch wenn es dann immer noch nicht stimmt, muss es auch noch eine Möglichkeit eines Rechtsschutzes geben. Aber wenn man mal eine Richtigkeitsgewähr voraussetzt, so eines betrieblichen Verfahrens, und dann einen Bericht machen, das wäre eigentlich der viel schönere Zugang. Ob die Richtlinie das wirklich zulässt, weiß ich gar nicht, ja, ob die das so will. Aber so wäre es wahrscheinlich pragmatisch viel, viel besser, als erstmal was zu berichten und sich dann darüber zu streiten. Ne? Also das glaube ich, ja.
Ja, ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, der eine Belegschaftsvertretung hat, natürlich auch schon vorher, bevor der erste Bericht gelegt wird, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie werden wir das angehen. Ja, aber wie gesagt, ohne irgendwas zu wissen, wie das Verfahren jetzt ausschauen wird, ist es wahrscheinlich auch noch zu früh.
Vielleicht etwas, was ich vielleicht schon ganz am Anfang hätte fragen sollen, aber wie steht ihr denn eigentlich zu diesem ganzen Thema quasi Berichtspflichten über Gender Pay Gap etc. generell? Also ich meine, ich habe verstanden, bei euch im Unternehmen ist es ohnehin schon vor der Richtlinie ein Thema gewesen, aber es gibt ja schon viele Unternehmen, die sich sehr beklagen über die immer größer werdende Bürokratie. Und man kann jetzt sagen, die Entgelttransparenzrichtlinie trägt dazu natürlich schon bei mit diesen wieder neuen Berichtspflichten, die wieder anders sind als die ESG-Berichte. Wie steht es ja zu dem generell? Also ist der Aufwand tatsächlich irgendwie mittlerweile so groß, dass man sagt, man hält es nicht mehr aus oder sagt ihr bei dem Thema, da muss es sein? Oder was ist euer Zugang?
Also ich würde sagen, zwei Seelen in meiner Brust, nachdem ja auch diese Berichtspflicht sehr stark bei mir liegt, jetzt inhaltlich und was Ressourcen auch betrifft, sehe ich natürlich schon den erhöhten Aufwand. Und ich sehe den Aufwand natürlich auch in den Ländern, also jetzt gerade, weil du vorher angesprochen hast, die CSRD-Berichterstattung, dort haben wir ja auch die Data Collection mit all den Ländern, die wir bei uns im Konzernverbund haben, gemacht. Der Aufwand ist natürlich gegeben. Trotzdem muss ich schon sagen, ist diese Transparenz in meiner persönlichen Meinung nach ein wesentlicher Aspekt, um gerade bei so sensiblen Themen wie dem Gender Pay Gap auch wirklich einmal Land zu gewinnen. Wie anfangs auch angesprochen wurde, es gibt ja Gesetzgebungen schon seit Ewigkeiten, aber wirkliche Fortschritte sind dann nur sehr, sehr minimal sichtbar. Ich glaube, dass mit der Transparenz natürlich hier schon ein größerer Hebel kommt. Und jetzt gleich zu dem, was vorher besprochen wurde. Je klarer da natürlich die Anforderungen an die Unternehmen sind, desto größer kann auch die Transparenz werden. Weil sonst hat jeder seinen Wert, den er halt auslegt, auf die eine oder andere Weise, aber sicherlich korrekt, im besten Wissen und Gewissen, aber vielleicht anders als andere Unternehmen das tun. Und dann ist es wieder nicht vergleichbar und wieder nicht dasselbe und eigentlich keine Transparenz in dem Sinne.
Ja, spannend. Du sprichst noch einen anderen Aspekt an, den der international tätigen Unternehmen, von denen gibt es in Österreich entgegen landläufiger Meinung relativ viele. Wie ist das da nämlich auch? Also die Richtlinie gilt in allen EU-Mitgliedstaaten, ist dort jeweils in nationales Gesetz umzusetzen, aber ich glaube, man wird sich wohl auch kollisionsrechtlich Gedanken machen müssen, weil sonst habt ihr dann, weiß ich nicht, 7 Berichte in 7 Ländern zu machen, die alle unterschiedlich ausschauen oder die alle unterschiedliche Verfahren zumindest haben. Das wäre natürlich eigentlich auch schön, oder? Wenn man sich da irgendwie gewisse Überlegungen dazu machen könnte, das zu vereinheitlichen.
Ja, also das ist definitiv ein Spannungsfeld, wo wir uns auch mittendrin befinden, würde ich sagen. Die Berichte sind ja auf Länderebene zu machen und nicht auf Konzernebene.
Ja.
Aber natürlich macht das dann schon Sinn, wenn die Berichte irgendwie eine gewisse Einheitlichkeit haben und dann aber dann doch wieder individuell auf die Spezifik der einzelnen Länder eingehen. Zumal ja auch Aspekte dann jetzt wie, was passiert, wenn man über den 5% ist und nicht mit Maßnahmen das Ganze wieder bereinigen kann oder begründen kann, dann sind ja in der Richtlinie auch Sanktionen angekündigt. Und die liegen aber dann wieder in einer lokalen Umsetzung. Das heißt, es wird schon so eine Mischung aus, es wird ein einheitliches System geben, aber es wird dann auch sehr landesspezifisch in der Umsetzung sein.
Ja. Spannend wird auch sein, wo man diese Berichte dann eigentlich hinschickt. Es wird ja eine externe Stelle geben, die diese Berichte ja dann auch entgegennimmt. Und ich weiß nicht, kontrolliert steht jetzt nicht in der Richtlinie, aber was die, also irgendjemand muss es kontrollieren, sonst kann ich auch nicht strafen, denke ich. Das wird auch noch spannend sein. Glaubt ihr an den Erfolg? Also wenn wir jetzt dann dieses Gesetz haben, es möge so gut sein wie irgendwie möglich, und dann werden es die Unternehmen anwenden, flächendeckend, wird der Gender Pay Gap dann verschwinden?
Naja, ich glaube, ein großes Problem dabei ist, dass die Entgelttransparenzrichtlinie ja den Gender Pay Gap an sich gar nicht adressiert, sondern nur den Gap für gleiche Arbeit. Und der ist, also auch der Unbereinigte, den du vorher genannt hast mit 12%, ist ja nicht gleiche Arbeit, sondern das ist ja nur um Branchen bereinigt. Und selbst in einer Branche wird, ich verwende jetzt ein paar Klischees, die Sekretärin weniger bezahlt als dem Generaldirektor. Das heißt, ich glaube, um am Gender Pay Gap zu arbeiten, muss man an strukturellen Dingen arbeiten und da wird auch die Richtlinie nicht viel ausrichten können. Trotzdem glaube ich, dass die Richtlinie schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Wie richtig sie dann umgesetzt wird, das werden wir dann alle sehen. Und wie viel Bürokratie auf uns zukommt, ist natürlich schon auch ein Thema. Aber auch ich glaube, es ist gut, wenn man Unternehmen manchmal auch zu ein paar Dingen zwingen muss oder zwingt, damit sie es dann tun müssen. Also ja, ich denke schon, dass sie für Transparenz sorgen wird, am Anfang aber auch für viel Verwirrung.
Und für viel Arbeit für die Beratungsunternehmen, das ist auch klar und natürlich für euch beide auch. Ich finde das den wichtigsten Punkt ganz am Ende angesprochen, dass der Gender Pay Gap ja nur heißt, gleiche Bewertung der Arbeit, aber wenn ich 20 Assistentinnen habe und die alle gleich viel verdienen, sind sie halt trotzdem die Assistentinnen und nicht der Generaldirektor. Das ist ein ganz guter Punkt, glaube ich, den man wirken lassen kann und wo sich jeder jetzt noch seine eigenen Gedanken dazu machen kann. Wir sind am Ende, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr so offen mit uns darüber gesprochen habt und bleiben ganz gespannt auf das Gesetz bzw. den Gesetzesentwurf und hoffen auf viel Gutes und vielleicht hören wir uns dann in 1-2 Jahren mal wieder und schauen, wie es läuft mit der Entgelttransparenzrichtlinie.
Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Auch an dieser Stelle von mir vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Es bleibt noch spannend, wie die Entgelttransparenzrichtlinie in Österreich umgesetzt wird und wie effektiv sie am Ende sein wird, um das Ziel zu erreichen, nämlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit, unabhängig vom Geschlecht.
Ja, bevor wir uns verabschieden, freuen wir uns immer noch über Feedback, über Abonnements. Abonnieren Sie den Podcast, liken Sie ihn, schreiben Sie uns und auch gerne wieder über Themenvorschläge für die nächste Folge.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.